Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Das ist der zweite Teil von unserer kleinen Suchtreihe und in diesem Teil beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den Ursachen von Suchterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Also warum werden Kinder süchtig? Welche Rolle spielt die Familie? Welche Rolle spielt die Gesellschaft? Über all das und mehr sprechen wir in Teil 2 von unserer kleinen Suchtreihe. Viel Spaß! Hallöchen.
Hallöchen.
Wie geht's? Was geht ab? Wie war deine Woche?
Die war sehr, sehr gut. Und weißt du, ich freue mich sehr, dich morgen zu sehen. Sehr, 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 sehr. Und ich bin auch schon aufgeregt und ich habe mir auch schon ein T-Shirt gekauft.
Ja, ich habe auch überlegt, soll ich mein Disney-T-Shirt auch anziehen? Also wir gehen morgen zu Disney in Concert. Wupp, wupp. Das habe ich meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt. Und da waren wir letztes Jahr schon gemeinsam und das war sehr, sehr schön. Und deswegen komme ich nach NRW gedüst und dann werden wir einen Abend voller Disney-Magic erfahren. Und ja, wir haben beide ja Disney-T-Shirts und Disney-Pullis. Das ist auch eine lustige Geschichte, weil eines Weihnachtens. Und wir machen uns eigentlich keine Weihnachtsgeschenke. Und irgendwie haben wir beide in diesem Jahr so eine komische Intuition gehabt. Ich glaube eher, das war Wahnsinn, der Instagram-Werbealgorithmus, auf den wir beide einfach komplett reingefallen sind. Denn in diesem Jahr haben wir beide eine Intuition bekommen, dass wir uns einfach gegenseitig doch was schenken, ohne dass wir es voneinander wussten. Und wir haben uns einfach ein T-Shirt und ein Pulli mit 1:1 dem gleichen Disney-Motiv gegenseitig geschenkt. Und das war einfach so eine krasse Intuition. Ja. Und ich habe schon überlegt, sollen wir nicht das anziehen morgen? Oder ist das affig?
Nein, ich finde das nicht affig. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe das. Der Pulli ist so warm. Und das T-Shirt habe ich letztens schon gesucht und ich glaube, meine Große hat sich das gemopst.
Ja, dann musst du aber mal auf die Suche gehen. Ich weiß ganz genau, wo mein T-Shirt ist.
Ja. Aber ich habe ja das andere gekauft. Mit dem 99%. Das fühle ich.
Ja.
Da steht drauf, I'm sure. Und dann steht da 99%, weil ich eine Disney-Prinzessin bin.
Ja, weißt du, du hast mir doch auch mal eine Tasse geschenkt mit diesem Spruch.
Ja.
Ich nehme die Tasse einfach auch mit. Ich nehme alles mit, was ich...
So, voll auf. Ich nehme auf jeden Fall auch meine Mickey-Maus-Ohren mit.
Oh nee.
Ja. Wieso?
Echt? Oh nee, das finde ich ein bisschen too much.
Was? Disney is never ever too much.
Ich habe ja auch noch Disney-Ohren, aber...
Ich bin so aufgeregt.
Ja, das machen wir jedenfalls morgen. Aber jetzt müssen wir uns noch mit einem etwas ernsteren Thema beschäftigen. Wir dürfen leider nicht die ganze Folge über Disney reden, obwohl wir eigentlich auch einen Disney-Podcast starten könnten. Fällt mir gerade ein. Vielleicht sollten wir das nochmal machen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das würde auch sehr viele Menschen interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, dass ich jedes Disney-Quiz immer mit Bravour beende?
Ehrlich? Ich habe schon lange kein Disney-Quiz mehr gemacht. Aber jedenfalls, jetzt driften wir schon wieder ab. Also, diese Folge beschäftigen wir uns natürlich noch einmal mit einem ernsthaften Thema. Und zwar geht es bei uns ja immer noch um das Thema Sucht. Und heute sprechen wir, wie versprochen, über die psychologischen Ursachen von Sucht bei Kindern und Jugendlichen und erklären noch einmal, wann eine Sucht wirklich zur Sucht wird. Gerade bei den nicht substanzgebundenen Süchten ist das ja häufig schwierig herauszufinden, ab wann es jetzt wirklich problematisch ist und wann es auch vielleicht nur eine Phase ist, vor allem in der Pubertät, ist das für Eltern häufig schwierig herauszufinden. Ich würde sagen, wir starten mit dem Thema Ursachen, weil du da letzte Folge auch schon ziemlich viel drüber geredet hast, dass das für dich einer der Kernpunkte ist, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, dass du da versuchst herauszufinden, warum hat die Person diese Sucht? Woher kommt das? Lass uns vielleicht erstmal über die Pubertät an sich sprechen, weil nicht alles, was man in der Pubertät macht, lässt sich ja erklären. Die Pubertät ist eine Umbruchphase und da gibt es sehr viele Verhaltensmuster, die, glaube ich, erstmal alarmierend sein könnten. Also was ist da los in der Pubertät und warum sind Kinder und Jugendliche in der Phase so anfällig für Süchte?
Also wie du schon beim letzten Mal gesagt hast, ne, die Jugendlichen befinden sich in einer sehr sensiblen Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Und erinnerst du dich noch an den coolen Dude Erik Eriksson?
Ja, den Erik Eriksson, den habe ich zum letzten Mal in der 11. Klasse im LK gehört, glaube ich.
Er hat die Phase als Phase der Identitätsfindung versus Rollendiffusion.
Ah ja, da klingelt es, ja.
Also, es sind zentrale Fragen, die beantwortet werden. Nämlich, wer bin ich? Wozu gehöre ich? Was gibt mir Kontrolle über mein Leben? Und Suchtmittel oder süchtige Verhaltensweisen können in dieser Phase eine scheinbare Lösung bieten. Also Alkohol als Enthemmungsmittel bei Unsicherheit, Cannabis als Stressregulator, Medienkonsum als Selbstwertbooster oder halt absolute Kontrolle über Essen oder Selbstverletzung für Kontrolle und Sicherheit. Und die psychodynamische Erklärung ist, dass die Sichtweise der Sucht oft als Abwehrkräftebewältigung innerer Konflikte verstanden wird. Unverarbeitete Gefühle wie zum Beispiel Wut, Angst oder Trauer, die werden durch den Konsum oder das Verhalten halt betäubt. Und das Ich schützt sich halt dann vor Überforderung, was ja an sich erstmal total schlau ist.
Mhm.
Also die Idee dahinter ist ja total schlau, warum man das macht. Nur werden Süchte halt leider dann ja irgendwann selbstständig. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und das ist Trauma oder Bindungsperspektive. Also fehlende sichere Bindungserfahrungen in den frühen Lebensjahren können halt dazu führen, dass Jugendliche ihre Regulation nicht internalisieren und stattdessen greifen sie halt dann zu äußerlichen Regulationshilfen zurück. Und Substanzen oder exzessives Verhalten, Social Media, Gaming, Selbstverletzung, haben wir schon tausendmal gesagt, könnten dann halt eine Möglichkeit sein, das zu kompensieren. Also einige sprechen dann von Sucht als Ersatz für Beziehung. Und insbesondere bei frühkindlichen Traumatisierungen oder Vernachlässigung findet man solche Verhaltensweisen halt immer wieder. Leider.
Das heißt, das könnte dann schon eine Ursache für die Sucht sein, also Traumabewältigung sozusagen.
Genau, genau. Und auch die Regulation von Wut. Also heutzutage, Wut ist zum Beispiel ja eine Energie und ein Gefühl, das dürfen Kinder ja und Jugendliche ja so gar nicht mehr fühlen. Wir müssen ja angepasst sein.
Mhm.
Ich finde es wahnsinnig erschreckend, wenn ich von ErzieherInnen aus der Kita höre, boah, ja, nee, der braucht auf jeden Fall eine Testung, der hat bestimmt ADHS, der kommt nicht mit seinen Gefühlen zurecht und so weiter. Und das Kind ist einfach nur wütend. Das ist jetzt nichts Schlimmes.
Mhm.
Ist einfach nur wütend und äußert das und schmeißt damit Bauklötzen rum. Ist nicht okay, ist aber auch erst 3 und hat für mich jetzt nichts damit zu tun, dass der irgendwelche anderen Verhaltensweisen gezeigt hat, die ich als sehr bedenklich gesehen habe. Nein, das ist einfach ein überfordertes System mit einem Kind, was sehr emotionsstark reagiert. Der freut sich auch wahnsinnig, wenn er sich freut. Und er lacht ganz laut und wahnsinnig, wenn er das tut. Aber damit kommt die Gesellschaft nicht zurecht. Am besten sage ich zu dir, ich bin sehr wütend. Vor allen Dingen in Deutschland ist das ja häufig so, habe ich das Gefühl. In anderen Kulturen werden Emotionen ja noch anders gelebt.
Mhm.
Aber in Deutschland sagst du am besten, ich bin sehr wütend und enttäuscht von dir. Ich möchte zukünftig nicht mehr mit dir dieses Thema besprechen. Und ich fühle mich jetzt sehr erregt. In mir
genau.
Gibt es ganz viel Wut. So.
Ja, und halt vor allem bei Kindern, ne? Also,
genau.
Kinder, die laut sind und ihre Gefühle laut zeigen, sind halt unerzogen.
Absolut, ja. Ja, so sieht's aus. Das Belohnungssystem im Gehirn, also vor allem Dopamin, ist in der Pubertät halt besonders sensibel. Und Jugendliche suchen verstärkt nach starken Reizen und kurzfristiger Befriedigung. Das ist auch ein Thema bei ADHS und deswegen kann ich es einfach nicht mehr hören. Wenn es heißt, ja, ich habe ADHS, kurzfristige Befriedigung und starke Reize. Ja, Leute, ich habe einen Film mit einer Jugendlichen geguckt. Der Film ging 2 Stunden, Eat, Pray, Love. Und nach einer halben Stunde war die einfach völlig fertig. Also wir haben die halbe Stunde, dann habe ich angehalten, habe ich gesagt, hast du verstanden, worum es mittlerweile geht? Also dann hat sie gesagt, ja, eigentlich nicht. Das ist eine total taffe, coole Jugendliche, die auf dem Gymi ist. Aber eine halbe Stunde lang ihre Konzentration auf Bilder zu setzen, und der Film ist ja schon älter, die sie auch nicht so schnell bewegen und nicht so schnell viele Bilder hintereinander sind, da war die raus.
Mm.
Und das hat sie selber schockiert. Und nein, sie hat kein ADHS. Mm. Das ist halt dieses Scrollen, ne? Dieses, wo unsere Aufmerksamkeit einfach nicht schnell ja, nicht lange irgendwo bleiben muss. Und die Bilder heutzutage, die Filme heutzutage sind ja auch mit so vielen Bildern in der Sekunde, passiert oft ganz viel in diesen Filmen. Viel mehr als früher, ja. Mhm. Und ja, das überfordert eigentlich die Jugendlichen. Und zu diesen starken Reizen und kurzfristiger Befriedigungsbedürfnis ist es halt gleichzeitig so, dass der präfrontale Kortex, und das finde ich total spannend, also das Zentrum für Impulskontrolle und Weitblick, noch überhaupt nicht ausgereift ist.
Mhm.
Also ne, der Inbegriff von Teenager ist, wir wachsen zu einem Erwachsenen heran. Die sind überhaupt nicht in der Lage, viele Sachen zu meistern, die wir von denen da so alles erwarten.
Dementsprechend auch die Impulskontrolle, auch die Suchtkontrolle, generell Selbstreflexion, innehalten, das Hinterfragen und den Weitblick zu haben, was das für Konsequenzen haben könnte.
Auf jeden Fall, das ist ja das Problem. Und das ist ja auch der Inbegriff von, ich meine, ich habe so viele Fehler gemacht, so viel Scheiße gebaut, auch noch mit 18, 19.
Ja, na klar.
Ich hatte mehr Glück als Verstand. So, ne? Und das ist ja auch richtig und wichtig, dass ich die Fehler mache, damit ich halt weiß, wie es nicht anders funktionieren soll.
Ich glaube, die allermeisten haben mehr Glück als Verstand. Also ich glaube, das ist, ich meine, wir haben auch ein gutes Familiensystem und viele Leute, die uns da auffangen können, die uns im Zweifel auch da rausholen oder rausboxen können aus irgendwas. Aber wenn ich mich jetzt mal so an mein Gehirn zurückerinnere, als ich 19 war und natürlich schon dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin jetzt erwachsen und keiner kann mir was. Und ich denke mir so, Gottes Willen, um Hilfe, was ich damals auch gedacht habe. Und also das ist ja wirklich absurd.
Absolut, ja.
Wenn du jetzt als Jugendlicher süchtig wirst, dann machst du das ja nicht bewusst, ja, im allermeisten Fall. Du rutschst da irgendwie so rein und am Ende hat ja jede Sucht auch was damit zu tun, dass du etwas bekommst. Irgendetwas wird befriedigt. Was sind diese sogenannten funktionalen Aspekte von Sucht?
Also einmal die Affektregulation, ne? Jugendliche nutzen Suchtmittel oder Verhaltensweisen, um die belastenden Gefühle zu umgehen. Das erlebe ich häufig tatsächlich, dann komme ich wieder mit dem ADHS, bei Jugendlichen, die ein ADHS haben oder eine innere Unruhe, die versuchen sich selbst zu therapieren mit Cannabis.
Mhm.
Zum Beispiel. Ne, die sagen dann auch, mir tut das einfach gut, ich komme damit runter, ich kann mich dann entspannen, ich bin innerlich so wahnsinnig angespannt, zum Beispiel. Und oft fehlen ihnen Strategien zur Emotionsverarbeitung. Zum Beispiel, weil sie diese halt nie gelernt haben oder ihnen halt das auch nicht vorgelebt wurde, ne? Es gibt ja auch viele Eltern, die mit den Gefühlen ihrer Kinder überfordert sind. Wenn das Kind weint, kriegt es Gummibärchen in den Mund oder Ablenkung durch Medien oder die Kinder, die Eltern weinen dann selber oder schreien dann selber und das Kind merkt, okay, Mama und Papa können das nicht aushalten. Nee, dann darf ich das nicht, dann kann ich das nicht. Und aber die Gefühle sind ja nicht weg. Irgendwo muss das ja hin. Dann gibt es noch die Selbstwertkompensation. Also Jugendliche mit geringem Selbstwert nutzen halt den Konsum zur Aufwertung oder zum Dazugehören, logisch. Und in der Gruppe bieten Substanzkonsum oft kurzfristige Zugehörigkeit, was wir ja auch schon selber erlebt haben. So, erste Zigaretten, Papa kommt und so, ah ja, rauch mal, ja, kann ich auch eine. Und dann hat man dann sofort so ein Zugehörigkeitsgefühl, ja, ich bin in der Raucherecke. Wenn du nicht weißt, wo du sonst hingehen sollst, da sind halt Leute. Oder auch auf einer Party. Na, gehst du draußen eine rauchen und da kommst du direkt ins Gespräch. Drin aber nicht.
Das ist ja aber auch, das ist ja immer so, ne? Das ist ja nicht nur bei Jugendlichen so, das ist auch bei Erwachsenen so. Das merke ich ja jetzt auch auf Partys, ne? Wenn du nicht Raucher bist, so Rauchen hat auch einen unfassbaren sozialen Charakter, eine soziale Komponente, so, ne? Raucher, du bist draußen ist es ruhig, du kannst dich besser unterhalten, du kommst viel schneller ins Gespräch, da lernst du dann die dollsten Leute kennen irgendwie, hast du mal ein Feuer, kann ich ein Kippchen, keine Ahnung was, ne? Das
genau.
Ist, ich meine, ich bin auch früher oder auch heute noch, auch, komme ich einfach mit zum Rauchen, weil das auch einfach eine andere Atmosphäre da manchmal ist. Ne, so ja, draußen mal kurz frische Luft schnappen, in Anführungszeichen, obwohl du da alles andere machst als frische Luft schnappen. Und ich bin ja wirklich gar keine Raucherin, also ich rauche ja nicht mal mit, ja, ich ziehe ja nicht mal dran. Aber das ist auch einfach eine andere Stimmung da und deswegen gibt es ja auch so viele Partyraucher. Also alle meine Freundinnen sind Partyraucher, so. Weil die natürlich auch, wenn die trinken, dann Lust auf ein Kippchen haben, aber auch, weil sie dann einfach dann irgendwelche Leute kennenlernen und es einfach auch eine andere Art des Miteinanders ist. Das muss man einfach so sagen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ein Aspekt ist noch Kontrolle und Autonomie. Das Paradoxe ist, dass der Einstieg in die Sucht oftmals auch ein Akt der Selbstermächtigung ist.
Mhm.
Ich mach das jetzt. Ich setze mich da jetzt durch, ne? Abgrenzung von Eltern. Ich bestimme, was ich tue. Niemand sagt mir, was ich machen soll und was ich tun soll und ja, was ich lassen soll. Und besonders relevant bei Jugendlichen, die sich stark kontrollieren und oder entmündigt fühlen, wie von sehr autoritären Familienstrukturen. Da kommt ja dieses und jetzt erst recht und ich mach das jetzt und ne, niemand kann das machen. Und das schürt natürlich auch diesen heimlichen Aspekt, der es dann nur gefährlicher macht, weil dann kriegt halt lange keiner mit. Und dann gibt es natürlich auch noch den Grund des Protest- oder Regressionsverhalten. Manche Suchtformen, zum Beispiel Binge-Drinking oder exzessives Zocken, sind Formen von stillen Protesten gegen Überforderung, emotionale Leere oder innerfamiliärer Missstände. Andere Jugendliche ziehen sich deswegen regressiv zurück in virtuelle Welten oder in suchtähnliche Routinen wie Essanfälle oder Kaufsucht oder so. Und dann gibt es natürlich noch die systemische Perspektive, also auf das Familiensystem. Sucht kann auch eine Funktion als Familiensystem übernehmen. Ablenkung von ungelösten Konflikten, Zusammenhalt durch gemeinsames Problem, das erlebe ich tatsächlich sehr häufig, total krass. Und dann mein Lieblingswort, was ich nie aussprechen kann, Mimi?
Parentifizierung.
So, du weißt es schon, genau. Also die Jugendlichen tragen viel Verantwortung für die suchtkranken Elternteile.
Aber was erlebst du total häufig? Also Sucht als gemeinsames Mittel?
Ja, als gemeinsames Zusammenhalt durch gemeinsames Problem.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel habe ich eine Jugendliche betreut, die hatte ganz lange, ganz heftige Essstörung, ganz lange. Und hat ganz toll und hart daran gearbeitet, dass sie die nicht mehr braucht. Also wir haben einen Schulwechsel gemacht, die hat jetzt Freunde, die ist älter geworden, die hat gelernt, die Essstörung nicht mehr zu brauchen, aber dafür musste sie wahnsinnig viel erst darunter leiden, bevor sie bereit war, die loszulassen. Interessant ist, dass die Eltern jetzt immer noch weiter sagen oder gesagt haben, dass sie essgestört ist. Also alles, was sie gemacht hat, hat sie aus Sicht der Eltern aufgrund der Essstörung gemacht. Und die ist total am Verzweifeln, weil die sagt, das ist doch unglaublich. Ich kann machen, was ich will. Für die werde ich immer essgestört bleiben. Immer.
Ja, das ist so deren Ding geworden jetzt irgendwie, komischerweise. Bisschen so die Identität in der Familie.
Ja, und auch deren Grund, zusammen zu bleiben. Was wäre, wenn die Essstörung weg wäre? Dann haben die zwei einfach keinen Grund mehr, zusammen zu bleiben, weil die haben sich beide gegen das System, beide gegen die Tochter zusammen, da waren sie sich einer Meinung, da waren sie gemeinsam an einem Strang. Wenn das nicht mehr ist, dann haben die sonst tatsächlich nichts mehr. Also es ist jetzt nicht nur hypothetisch, ich habe ja auch mit denen zusammengearbeitet, das war tatsächlich so. Und das musste ich mit denen besprechen. Was wäre, wenn die Sucht jetzt nicht mehr da wäre? Was passiert denn dann? Worüber reden sie denn dann? Wie kämpfen sie denn dann miteinander? Tja, große Fragezeichen. Das ist halt super spannend. Und so ist es halt auch in anderen Sachen, anderen psychischen Erkrankungen, nicht nur bei Sucht bei Jugendlichen. Was wäre, wenn das Kind total angepasst und normal wäre? Was wäre denn dann? Wenn nicht 1000 Ergotermine, Logotermine, Psychiatrietermine, was wäre denn dann? Dann hat man Zeit für sich und als Paar. Wäre das denn so erwünscht? Also es sind ja keine bewussten Mechanismen, weißt du? Kein Elternteil wünscht sich das. Aber das finde ich wahnsinnig spannend, um diese systemischen Aspekte halt immer wieder nochmal zu durchdenken. Alles, was wir tun, hat einen gewissen Grund. Ich habe dir doch auch schon mal von dem Kind erzählt, von dem Jungen, der sich extra richtig scheiße verhalten hat, weil die einzige Zeit, wo seine Eltern sich nicht gestritten haben, die Zeit war, wo sie ihn angekackt haben, zusammen aber.
Aber hast du dann schon mal auch so Fälle erlebt, wo die Eltern das dann, also klar, ne, in dem Fall jetzt, ne, die erzählen, die sagen das immer weiter und so, aber wo das vielleicht sogar bewusst dann forciert wurde oder wo die Sucht dann auch so aktiv befördert wurde, damit sie nicht aufhört? Also so ein bisschen so Münchhausen bei Proxy mäßig, weißt du?
Ja, das findest du richtig spannend, ne? so direkt nicht. Was ich schon erlebt habe, ist, dass Eltern Kinder extra klein halten oder Probleme erschaffen, bei Sucht jetzt nicht so sehr, aber Probleme erschaffen, um die Kinder oder Jugendlichen weiter abhängig zu machen von einem. Das ist häufig bei Müttern, wenn dann so. Das ist ja dann nicht der Klassiker von, ich füge dir extra etwas zu, aber der sekundäre Krankheitsgewinn davon ist auch eigentlich nicht so schlecht. Also zum Beispiel Elternteil, ein total doofes Beispiel, total verhätscheltes Kind, total verwöhnt, überhaupt nicht in der Autonomie, überhaupt nicht altersgerecht. Und die Mutter hat sich eigentlich die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass der nichts alleine macht. Aber wenn ich dann da war und er hat versucht, was alleine zu machen, hat sie es für ihn gemacht. Dann hat sie sich wieder total darüber aufgeregt, dass sie die ganze Zeit nur für die Kinder und dass sie gar keine Zeit für sich hat. Aber sobald die Kinder, das konnte sie das gar nicht aushalten. So zum Beispiel.
Ja, es ist interessant. Und vor allem ist es interessant, weil diese Eltern das gar nicht blicken, was sie machen.
Ja, ja, genau, genau. Das ist also, ne, nochmal ganz klar, das ist nichts Bewusstes. Und es sind keine Eltern, ganz im Gegenteil, das sind keine Eltern, die ihren Kindern schaden wollen häufig. Sondern die wollen ja nur das Beste und dann passieren halt solche Dynamiken.
Du hast ja in der letzten Folge schon ganz kurz das Thema Bindung angesprochen. Und Bindung in Bezug auf Sucht und Sucht bei Kindern und Jugendlichen. Und die Familie, die spielt ja immer eine besondere Rolle. Du arbeitest ja auch gerne systemisch, das heißt, ne, du hast die ganze Familie im Blick. Welche Rolle hat denn häufig die Familie in einer Suchterkrankung?
Also es gibt halt Dynamiken, die es halt sehr erschweren. Ne? Also Eltern mit Suchterkrankung zum Beispiel, Co-Abhängigkeit, Schuldgefühle, das ist ein Punkt. Und überkontrollierende Erziehung und permissive Erziehung. Also diese beiden Extremen erhöhen das Risiko auch, wie man an meinem Beispiel eben auch gut sehen konnte. Familiäre Belastungen, Armut, psychische Erkrankungen und Konflikte. Und der spannende Aspekt ist, dass Suchtverhalten als unbewusste Anpassungsstrategie genutzt wird häufig, zum Beispiel um Chaos in der Familie zu kompensieren. Ne, wie wir schon, also die Eltern streiten sich oder Mutter ist nie da oder Vater ist nie da oder weiß der Kuckuck was und deswegen zockt man. Deswegen immer die Frage, warum, wozu braucht dieses Kind dieses Verhalten? Meine Kinder rutschen nicht in so ein Verhalten, weil ich das kontrolliere und schaue und sie das gar nicht nötig haben quasi. Also es ist tatsächlich so, dass meine Große nicht ansatzweise an ihre Medienzeit kommt, die ich für sie freigeschaltet habe. Und wenn die dann abends ihren Tablet und Fernsehzeit haben, ist es häufig so, dass wir die abends, wenn so schön, die sind halt schön Wetterkinder, im Winter kriegen wir die nicht raus und im Sommer kriegen wir die nicht rein, dann verzichten die häufig auf ihre Medien und spielen, also nicht komplett, ne, die sagen dann, ah nee, ich will nur ein bisschen Medienzeit, ich will das noch zu Hause draußen fertig machen oder ich möchte noch ein bisschen spielen oder Seilchen springen oder so und dann, da freue ich mich jedes Mal drüber. Natürlich gibt es suchtaffinere Kinder. Ja, also meine Kinder sind da jetzt vielleicht nicht so affin, aber auch da ist es so, dass man die gut noch in andere Bahnen lenken kann und wenn die Strukturen nicht schon so heftig durch sind, wenn das Familiensystem halt das hergibt. Es gibt halt auch die gesellschaftlichen und schulischen Einflüsse, ne, die Trigger oder Verstärker halt dann sein können. Also Leistungsdruck, Mobbing, fehlende Anerkennung, Gruppenzwang versus soziale Isolation und Funktionsjugendliche quasi. Hohe Anforderungen bei gleich fehlenden Ressourcen. So. Das kann auch ein Grund sein. Und familiäre Belastungen sind halt Risikofaktoren. Also typische sind halt psychische Erkrankungen der Eltern, Depression, Angst, Persönlichkeitsstörung. Ne, wenn man merkt, oh nee, eigentlich würde ich lieber mit Mama was essen oder Mama schafft es nicht zu kochen und dann bin ich traurig, weil dann muss ich kochen. Und dann geht man halt eher, um sich nicht mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, in irgendeine Sucht. Dann natürlich die Co-Abhängigkeit, Gewalt, Vernachlässigung, instabile Wohnverhältnisse, Trennung, Verlust, ungelöste Trauer. So, und das sind alles Risikofaktoren, die halt Suchtverhalten in irgendeiner Form begünstigen können.
Und gerade weil Kinder und Jugendliche eben fragiler sind, sind sie natürlich auch viel anfälliger, wenn was im Familiensystem nicht funktioniert, dass sie dann damit nicht umgehen können und dann in die Sucht abrutschen, weil sie ja eben noch keine Erwachsenen sind.
Ja, genau. Und wenn du dann mit denen nicht vorher schon geübt hast, dass sie sich emotional halt spüren können. Ich finde es wichtig, dass man das lernt, zu spüren, wie man wütend ist, zu überlegen, was kann ich jetzt dagegen tun. Na, und meine Kinder sagen ja dann auch manchmal, ich darf jetzt wütend sein, weil für mich ist das auch manchmal nervig und anstrengend natürlich. Und ich, ja, du darfst auch wütend sein, trotzdem kriegst du jetzt nicht die Schokolade. Also ist dann halt so, ist halt nervig auszuhalten. Und aus systemischer Sicht erfüllt Sucht in Familiensystemen oft halt eine unbewusste Funktion. Symptomträger, die Jugendlichen lenken sich durch auffälliges Verhalten von unlösbaren Konflikten der Eltern ab. Stabilisator, Familie bleibt vereint, solange das Problem, das Kind quasi, ist. Haben wir drüber gesprochen, haben wir Beispiele für genannt. Regulator, die Sucht wird unbewusst als Ventil für nicht ausgelebte Gefühle eingesetzt, habe ich drüber gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt allen klar, was damit gemeint ist. Und ich will nochmal ganz deutlich sagen, ganz wichtig ist mir, nicht das Kind ist das Problem oder die Jugendlichen. Das Symptom des Kindes zeigt, wo es im System brennt. Mhm. Und dann komme ich mit meinem Snipper Nosy und snipper mich durch das System.
Und wenn wir jetzt über Süchte sprechen bei Kindern und Jugendlichen, wann ist es denn eine Sucht? Also gerade bei diesen nicht substanzgebundenen Süchten. Ne? Kinder und Jugendliche sind halt häufiger am Handy oder wollen mehr zocken und sind in der Umbruchphase. Und du hast ja auch schon häufig genug hier im Podcast gesagt, ja, vieles davon ist normal und es ist ja auch ein pubertierendes Wesen, was auch manchmal schwierig ist und was auch mal seine Phasen hat und man sollte nicht wegen jeder Kleinigkeit sofort alarmiert sein, das ist doch normal. Aber wann muss ich denn alarmiert sein und woran mache ich das fest?
Also es gibt halt laut dem ICD-11 ein paar problematische Verhalten. Zum Beispiel den Verlust der Kontrolle über das Verhalten, was halt suchtbedingt ist. Ne? Und dass es zunimmt, trotz negativer Konsequenzen. Mhm. Dass man es halt nicht mehr abstellen kann und dass man in Kauf nimmt, viele negative Konsequenzen zu haben. Zum Beispiel Kaufsucht. Die Schulden werden immer höher, das Problem wird immer größer und ich kann trotzdem nicht aufhören. Mhm. Dann Klausucht. Ich bin jetzt schon ein paar Mal erwischt worden und beim nächsten Mal, wenn ich erwischt werde, dann wird es halt echt brenzlig. Dann komme ich nicht einfach mehr mit einem Fingerklatscher drauf und trotzdem brauche ich diesen Kick. Ich kann nicht aufhören. Und ein ganz großer Punkt, und da komme ich ja meistens auch ins System, wenn das passiert, Vernachlässigung anderer Lebensbereiche. Mhm. Und diese Kriterien sind den Eltern halt oft nicht bekannt. Das sind halt die Kriterien, wo ich auch immer schaue, okay, wenn der zum Beispiel, ich habe einen Jugendlichen gehabt, der hat war wahnsinnig talentiert für irgendwas, der hat programmiert oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung, und hat damit auch schon Kohle gemacht. Und natürlich war der dann, der will das später auch machen und irgendwelche Firmen wurden dann schon auf den aufmerksam. Und natürlich war der dann viel in seinem an seinem Laptop in seinem Zimmer. Und die Eltern haben gesagt, das ist ein Problem, das wollen wir nicht und so weiter. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, geht er denn noch in die Schule? Wie sind die Noten? Okay, trifft er sich denn noch mit Freunden? Spielt er, hat er Sport? Ja, macht er. Also er war überhaupt nicht rückzügig. Er war nicht vom Verhalten her verändert. Und er hat auch immer gesagt, das ist wie mein Job. Natürlich bin ich viel hier, aber ich freue mich auch, wenn ich danach dann aufstehen kann und mich bewegen kann. Und das hat er auch gemacht. Für die Eltern war das aber ein Problem, weil die auch noch um einiges älter waren, also relativ spät Eltern geworden sind und sich wahnsinnige Sorgen um ihren Sohn gemacht haben, weil das auf einmal eine ganz andere Welt war, die sich da aufgetan hat. der hatte aus meiner Sicht kein Suchtproblem. Die Eltern mussten einfach lernen zu akzeptieren, dass ihr Sohn da jetzt das macht.
Und wenn du jetzt sagst, naja, du hast ja angeguckt, irgendwie ist er gut in der Schule, ja, geht er noch raus, ja. In der letzten Folge hast du ja aber auch gesagt, dass das häufig übersehen wird, weil ja noch gute Noten da sind und die Kinder das dann selber sagen, hey, ich bin doch gut in der Schule, was wollt ihr eigentlich? Also das sind so dieses Spannungsverhältnis, weißt du, wo man so, ich glaube, wenn ich jetzt Mutter von einem Jugendlichen wäre und ich wäre mir nicht sicher, ob da ein Problem ist oder nicht, so was sind so Mechanismen, die ich mir anschauen kann? Ne, weil bei guten Noten ist es ja auch dann mal so offensichtlich, ne?
Genau, aber die Kinder, die gut in der Schule sind, haben dann häufig, sind aber total rückzügig, den ganzen Tag, vernachlässigen dann ein Hobby, gehen nicht zum Hobby, was sie total geliebt haben, um dann zu zocken weiterhin, schaffen es nicht, wenn wir sagen, so, wir machen jetzt einen Tagesausflug, schaffen es nicht, diesen Tagesausflug zu machen, rebellieren total. Oder wir sagen so, Handy weg jetzt für den Familienabend, sage ich jetzt mal, und dann kriegen die einen totalen Anfall. Oder wir sagen, keine Ahnung, du kannst jetzt nicht, du musst jetzt mit uns essen, wir gehen jetzt in ein Restaurant und wir machen All-You-Can-Eat-Buffet oder so. Und dann kriegt das Kind einen totalen Nervenzusammenbruch und macht das dann nicht. Trotzdem ist es ja gut in der Schule. Also deswegen meine ich diese Kriterien, das ist nicht so gut, dass es nur ein Kriterium quasi erfüllt ist.
Hast du dieses Video gesehen, was ich dir weitergeleitet habe mit dem iPad? Dieses Mädchen, was ausrastet?
Ja.
Ja, das.
Ja. So was dann, ne? Dann nimmst du das iPad weg und das ist unverhältnismäßig. Die dürfen ja sauer darüber sein. Die dürfen angepisst darüber sein. Wenn ich sage Handyverbot und die sind angepisst oder Xbox-Verbot oder was der Kuckuck, was, natürlich dürfen die angepisst sein, aber
die ist komplett ausgerastet. Also dieses Mädchen ist wirklich, die hat geschrien. Also erstmal die Art und Weise, wie sie überhaupt mit ihrer Mutter geredet hat, war ja schon komplett grenzüberschreitend. Also die hat die Mutter angeschrien. Also wirklich, also wenn wir früher nur 10% von dieser Lautstärke gehabt hätten, wären wir schon, das wäre schon Katastrophe gewesen. Also, ich meine, das ist schon problematisch, aber da hat man auch gesehen, meine Güte, was ist denn mit diesem iPad, das so wichtig ist, dass die so ausrastet? Und es gab doch auch früher so ein Video, da kannst du dich bestimmt auch noch dran erinnern. Das ist eines der ersten Videos, was jemals viral gegangen ist. Und zwar dieser Junge, dessen Spielekonsolen-Spielstand gelöscht wurde, der doch auch so komplett eskaliert ist. Ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war, aber der ist doch auch wirklich, hat geschrien, der hat sein komplettes Zimmer demoliert, weil die Eltern irgendwie dieses Spiel gelöscht haben. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad verstehen, weil wir ja früher auch mal gerne irgendwie Super Mario oder sowas gespielt haben. Und wenn du schon auf Level, keine Ahnung was bist, und jemand löscht das einfach, natürlich kriegst du dann erstmal einen Anfall, ne? Und ich finde, das ist dann auch immer so eine Sache, da muss man auch als Elternteil vorsichtig sein. So klar ist das irgendwie blöd, dass der jetzt die ganze Zeit spielt. Aber wenn du halt auf diese Priorisierung deiner Kinder gar nicht blickst, also das ist ja auch kein Weg, dann der Mediensucht deines Kindes irgendwie entgegenzuwirken, wenn du dann das Spiel löschst. Weil dann zeigst du ja auch, das, was du machst und das, was dir wichtig ist, ist mir komplett scheißegal. Und die Eltern können das nicht nachvollziehen, warum der Spielstand und Level 500 da irgendwie ein dickes Ding ist für den. Und für den ist es einfach so seine Welt. So. Und das denke ich mir auch sehr. Das hättest du, also löschen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen too much.
Ja, und es löst halt das Problem nicht. Die sagen dann auch, ja, okay, dann kriegt er halt kein Handy. Ja, super, okay, das löst aber das Problem nicht. Das löst die Mediensucht nicht. Er muss ja einen Umgang damit lernen.
Ja, total. Und wenn du das dann so eine Aktion bringst, dann sorgst du im Zweifel nur dafür, dass dein Kind dich dann einfach absolut hasst in dem Moment. Und du den totalen Bruch dann hast.
Genau.
Was ihr denn machen könnt, wenn eure Kinder oder eure Jugendlichen süchtig sind oder ihr den Verdacht habt, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Da sprechen wir nämlich darüber, was man tun kann, wenn Kinder und Jugendliche süchtig sind. Und dann sprechen wir auch nochmal über Schutzfaktoren. Also wenn euch das interessiert, dann schaltet nächste Woche wieder ein für die dritte Folge von unserer kleinen Reihe Sucht bei Kindern und Jugendlichen. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, dann könnt ihr uns die natürlich gerne schicken. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder für Teil 3. Bis dahin. Tschüss.
Tschüssi, tschüss.